wie gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren in den USA. Wir hatten jedes Jahr einen stetigen Zuwachs von deutschen Unternehmen, die in die USA gegangen sind. Ich habe noch nicht einen so starken Zuwachs gesehen wie innerhalb der letzten 24 Monate, bevor Trump begonnen hat. Also hohe Nachfrage nach dem US-Markt. Ging auch weiter, als er gewählt wurde. Man kann aber festhalten, dass an dem sogenannten Liberation Day, also als er die Tafel mit den Zöllen hochgehalten hat, plötzlich Pause war. Ein Unternehmen, was in den US-Markt geht, kommt ja nicht nur für 2-3 Jahre, also nur für die Periode eines Präsidenten, sondern es will ja langfristig investieren. Ich höre auch vielfach von Unternehmen aus Europa, dass, wenn ich sie selber darauf anspreche, bekomme ich die Frage zurück, ja, was sind denn meine Alternativen? Wo soll ich denn sonst hingehen? Wo kann ich sonst investieren? Und ich meine, die Wirtschaftslage in Europa ist momentan ja auch etwas schwieriger. Asien ist momentan auch nicht ganz so leicht. Also von daher ist der US-Markt nach wie vor sehr, sehr naheliegend.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Pfalz in die Welt, dem Außenwirtschaftspodcast. Die USA sind Deutschlands wichtigster Handelspartner. Waren im Wert von 160 Milliarden Euro haben deutsche Exporteure mit Ziel USA über den Atlantik verschifft. Das sind zumindest die Zahlen des vergangenen Jahres. Im April erhob dann US-Präsident Trump im Zuge seines Liberation Days einen universalen 10%igen Zusatzzoll. Noch höhere Zölle standen als Drohkulisse im Raum. Die Unsicherheit bei Unternehmen war spürbar. Ende Juli reichten sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der US-Präsident Trump die Hand. Sie einigten sich auf eine Anhebung der US-Zollsätze auf 15%. Welche Auswirkungen Zölle auf den transatlantischen Handel haben, kann man gut am Beispiel der Autozölle beobachten, die Trump parallel zum Universalzollsatz im April eingeführt hat. Trump trifft damit das wichtigste deutsche Exportgut, den PKW. Rund 450.000 Stück gingen davon letztes Jahr in die USA. Riesige Containerschiffe mit einem Fassungsvolumen von 4.500 PKW legen am Nordseehafen in Emden ab und erreichen im Hafen von Baltimore die USA, wo die US-Zollbehörde nun beim Import einen Zollsatz von 25% aufschlägt. Nach der Einführung der Zölle im April sackten die Pkw-Exporte deutlich ab. Insbesondere der Hersteller VW mit seinen Marken Audi und Porsche leidet, denn die Premium-Marken besitzen keine lokale Produktion. Die Zusatzzölle kosten Volkswagen Milliarden, denn offenbar werden sie kaum an die Kunden weitergereicht. Die Autozölle, wenn man so will, ein Herzensprojekt von Trump, von dem er schon in den 1990er Jahren sprach, soll nun im Rahmen des großen Zolldeals zwischen der EU und den USA wieder nivelliert werden, auf den genannten Basiszoll von erträglicheren 15%. Auch Ursula von der Leyen hätte sich sicherlich günstigere Konditionen für die EU erhofft, doch die Vereinigten Staaten sitzen nicht zuletzt sicherheitspolitisch am längeren Hebel. Und während die deutschen Autobauer geduldig darauf warten, dass die Herabsetzung nun tatsächlich umgesetzt wird, wurden kürzlich von einem Berufungsgericht in Washington die universalen Zölle grundsätzlich in Frage gestellt. Nun klärt im November der Supreme Court, ob Trump mit den weitreichenden Universalzöllen nicht seine Kompetenzen überschritten hat. Also es bleibt spannend. Die Schwierigkeiten, die der Exportmarkt USA aktuell mit sich bringt, sollen aber nicht über die Chancen hinwegtäuschen, die sich für Unternehmen bieten, die investieren möchten. Wer Wertschöpfung ins Land bringt, ist herzlich willkommen. Aber stimmt das immer noch für die USA? Wie sind die aktuellen Rahmenbedingungen? Was sollten UnternehmerInnen beim Markteinstieg USA beachten? Unser heutiger Experte bewertet für uns die wirtschaftspolitische Lage der USA unter Trump und erklärt uns, worauf es beim Markteintritt USA zu achten gilt. Er ist Partner bei der Kanzlei Rödel & Partner und mitverantwortlich für die Niederlassung in Chicago. Als Steuerberater und US Certified Public Accountant, sprich US-Wirtschaftsprüfer, unterstützt er deutsche Mittelständler und internationale Konzerne mit Tochtergesellschaften in den USA. In seiner Rolle als Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Handelskammern ist er nicht nur langjähriger Kenner, sondern auch starker Förderer der deutsch-amerikanischen Wirtschaft. Ich freue mich sehr, dass er uns aus Chicago zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Matthias Amberg.
Ja, recht herzlichen Dank.
Herr Amberg, wenn man auf der USA-Rundreise einen Stopp in Chicago macht, welches Highlight können Sie empfehlen? Was darf man auf keinen Fall verpassen?
Ja, Herr von Linden, zunächst möchte ich mich erst nochmal herzlich bedanken, heute hier mit dabei sein zu dürfen. Das freut mich wirklich sehr, das für den Podcast mit der IHK Pfalz zu machen. Und ich würde vorschlagen, weil wir es ja heute mit den USA zu tun haben und da auch diesen kulturellen Schritt vielleicht mitmachen wollen, würde ich Ihnen gerne an dieser Stelle das Du anbieten, was wir in den USA gewohnt sind.
Sehr gern. Können wir gern machen. Dann bin ich der Kai.
Okay, prima, Matthias. Gut, ja, mit der Eingangsfrage über Chicago, worüber freue ich mich sehr. Ich bin mittlerweile seit 17 Jahren in Chicago ansässig und mir ist die Stadt sehr, sehr ans Herz gewachsen über die Zeit. Ich mag sie sehr gerne und ich denke, Chicago ist immer eine Reise, immer einen Zwischenstopp wert, insbesondere im Sommer. Im Winter kann man vielleicht einen Bogen drum machen, weil es doch recht kühl hier wird. Und was ich wirklich empfehlen kann, wir haben den Chicago River, also einen Fluss, der durch die Innenstadt geht, eine sogenannte Architektur-Cruise zu machen mit einem Riverboat. Und ich glaube, da fällt gerade uns Deutschen, fallen sehr viele architektonische Bauwerke auf in Chicago, die wunderschön sind und die auch deutsch geprägt sind, weil wir viele Architekten mit deutscher Herkunft haben, die die Stadt geprägt haben. Ein weiteres Highlight ist ganz klar die Lakefront, die wir haben, zum Lake Michigan, der ja ein sehr großer Lake ist. Und in Chicago haben wir das Unikum, dass die ganze Lakefront komplett public ist, also jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich mit vielen Stränden und wirklich wunderschön ist. Also ich kann einen Abstecher nach Chicago im Sommer nur empfehlen.
Vielen Dank für die Tipps, das klingt schon mal sehr gut. Du bist seit vielen Jahren in den USA ansässig. Wie verlief dein Weg in die USA oder auch anders gefragt, wie wird man Chairman der deutsch-amerikanischen Handelskammern?
Das erste wahrscheinlich mehr Zufall, das zweite weniger Zufall. Also ich bin vor 20 Jahren, habe ich den Schritt gewagt in die USA. Ich hatte das Glück, dass ich bei einer Kanzlei groß geworden bin in Westfalen, in Dortmund, die mich nach dem Studium für ein Jahr nach London geschickt haben, was meinen, sage ich mal, internationalen Horizont geöffnet hat. Und ich kam dann nach dem Steuerberaterexamen 2007 mit Rödel und Partner in den USA in Kontakt und dachte mir, das wäre eine spannende Sache, mal in den USA zu arbeiten. Bin Ende 2004 zu Rödel und Partner in die USA gewechselt, nach Atlanta. Meine Ambition war es sicherlich nicht, jetzt mein Leben in den USA zu verbringen, aber ich habe dann doch recht schnell gemerkt, dass mir die amerikanische Kultur, aber insbesondere das berufliche Umfeld bei Rödel und Partner sehr gut gefallen hat mit der Betreuung der deutschen Unternehmen in den USA, sodass ich dann die Chance bekommen habe, nach 3 Jahren Atlanta nach Chicago zu gehen und zusammen mit Kollegen den Standort in Chicago zu eröffnen. Ja, und das war eine spannende Herausforderung, wo ich noch etwas jünger war. Und ich denke, wir haben hier einen ganz tollen Standort entwickelt und bin jetzt seit 20 Jahren sozusagen vor Ort in den USA, 17 Jahre davon in Chicago. Chairman zu werden ist natürlich für mich eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Sache. Es fing an, dass ich, als ich nach Chicago gekommen bin, mich natürlich auch erstmal aus beruflichen, aber auch aus privaten Gründen bei der German American Chamber of Commerce, das ist die AHK hier in Chicago, engagiert habe, um Kontakte zu knüpfen. Und ich muss gestehen, dass ich dann lernen konnte, dass es eine ganz tolle Organisation ist, für deutsche Unternehmer hier in den USA Kontakte zu knüpfen oder in der Region, sage ich mal, sich zu vernetzen. Und die AHK in den USA, also die JACCs, haben 5 große Standorte, Atlanta, Chicago, New York, San Francisco und Washington. Und ich glaube, dass die AHKs da dem deutschen Mittelstand unheimlich gute Hilfeleistung bieten beim Markteintritt in die USA, aber auch für Unternehmen, die vor Ort sind. Ja, und im Laufe der Zeit, als ich mich auch engagiert habe bei der JACC hier im Mittleren Westen in Chicago, hat es dann seinen Lauf genommen, dass ich zuerst ein Mitglied war, dann bin ich Boardmember geworden, war natürlich als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer dann relativ schnell auch verhaftet im Finance Committee, durfte das dann nach einiger Zeit leiten, um dann auch mit ins EC mit aufzusteigen und ja, und wurde dann vor ja knapp 3,5 Jahren von unserem Board im Mittleren Westen als Chairman berufen, worüber ich mich sehr gefreut habe und habe jetzt seit 1,5 Jahren auch die Rolle des Chairmans für die gesamte USA sozusagen vertrete ich.
Also schon eine ganze Weile dabei.
Ja, richtig, ganz genau. Aber das natürlich aus sehr, sehr positivem Grund.
Absolut, absolut. Wie würdest du deine Tätigkeit beschreiben? Vielleicht an einem praktischen Fall. Ein deutsches Unternehmen wagt den Markteinstieg USA.
Ja, in erster Linie bin ich natürlich Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Also ich widme mich natürlich in erster Linie den Angelegenheiten der Unternehmen, die in die USA kommen wollen oder vor Ort sind, aus der US- und natürlich auch deutschen steuerlichen Sicht, wie aber auch beim Thema der Wirtschaftsprüfung oder im Bereich der Finanz- und Lohnbuchhaltung die Unternehmen hier zu unterstützen, dass sie sich richtig aufstellen und insbesondere auch all ihren Verpflichtungen nachkommen. Und ich muss aber gestehen, dass eigentlich meine Tätigkeit auch darüber noch ein bisschen hinausgeht. Also ich merke schon, dass vielfach nicht nur die fachlichen Themen in meinen Besprechungen Thema sind, sondern auch, sag ich mal, viele kulturelle Aspekte. Wir sehen schon sehr, sehr stark bei uns in den USA als Rödl & Partner, dass die Unternehmen, gerade die Vertreter aus Deutschland heraus, dankbar sind, wenn man, sag ich mal, die Unterschiede zur US-Geschäftswelt erklären kann. Wo gibt's die Unterschiede? Nicht nur im steuerlichen Bereich oder im Rechnungswesen, sondern vielleicht auch im kulturellen Bereich. Und worauf muss man achten? Und ich denke, das haben wir über die Jahre sehr, sehr gut gelernt, dass wir gerade diese Unterschiede sehr gut herausstellen können. Und wir wollen einfach die Unternehmen da auch an die Hand nehmen, dass sie, wir nennen das sozusagen die Pitfalls, also die Fettnäpfchen, dass sie davon so wenig wie möglich in den USA, ja, da hineinfallen, in Anführungsstrichen. Und wenn ich mir jetzt mal so anschaue, wie üblicherweise der Weg ist eines Unternehmens, wenn also ein deutsches Unternehmen identifiziert hat, dass der US-Markt ein interessanter Markt ist für seine Produkte, sich also entscheidet, mit dem US-Markt tätig zu werden, sehen wir, dass es sehr häufig der Export ist aus Deutschland zu Beginn. Wenn man dann merkt, die Produkte werden angenommen, gibt es dann die Überlegung, in den USA eine Tochtergesellschaft zu gründen, was aus vielen Gründen mit Sicherheit sehr, sehr sinnvoll ist, um hier am Markt aufzutreten und dann sozusagen den US-Markt über den Vertrieb aufzubauen. Wir sehen dann aber auch im weiteren Schritt bei einer Vielzahl unserer Mandanten, die dann Erfolg haben in den USA, dass sie sagen, gut, wir wollen doch mehr ins Local Sourcing, wir wollen mehr Buy American hier providen, wir wollen kürzere Lieferwege haben und sich dann auch entscheiden, in den USA eine Produktion aufzubauen. Und jeder dieser Steps hat natürlich einzelne Herausforderungen, die wir natürlich dann gerne aus der steuerlichen und Accounting-Sicht begleiten.
Wie ist die aktuelle Marktlage in den USA? Welche Stimmung nimmst du bei deinen Kunden wahr? Einerseits US-Unternehmen oder US-Töchter deutscher Unternehmen, andererseits aber auch deutsche Unternehmen, die gerade noch mit dem Gedanken spielen, in den USA einzusteigen.
Ja, Kai, die Stimmung ist natürlich, ich sag mal, ambivalent. Es ist so, dass die Unternehmen, die hier vor Ort sind, eigentlich momentan weiterhin recht positive Geschäfte machen. Also die US-Wirtschaft an sich ist ja momentan noch relativ sehr stabil. Ganz im Gegenteil, wir haben auch gewisse Wachstumsmärkte, wo natürlich dann auch die Unternehmen, die hier vor Ort sind, dran partizipieren. Die Unternehmen, die aus Deutschland heraus in die USA verkaufen oder sich mit dem Gedanken spielen, in den USA jetzt eine eigene Gesellschaft oder den Vertrieb aufzubauen, für die ist es natürlich aktuell deutlich schwieriger durch die von dir auch schon eingangs angesprochenen Zölle. Wir sehen schon relativ klar, ich bin jetzt seit 20 Jahren in den USA. Wir hatten jedes Jahr einen stetigen Zuwachs von deutschen Unternehmen, die in die USA gegangen sind. Ich habe noch nicht einen so starken Zuwachs gesehen wie innerhalb der letzten 24 Monate, bevor Trump begonnen hat. Also hohe Nachfrage nach dem US-Markt. Und das
tatsächlich,
ging, ja, das war sehr, sehr stark. Ging auch weiter, als er gewählt wurde. Man kann aber festhalten, dass an dem sogenannten Liberation Day, also als er die Tafel mit den Zöllen hochgehalten hat, plötzlich Pause war. Also relativ klar zu sehen, dass die Unternehmen, die jetzt quasi schon in der Planung fortgeschritten waren, jetzt kommen wollten, mal sofort auf Halt geschaltet haben. Ja, weil sie einfach jetzt nicht wussten, was kommt jetzt. Und dieser Status hat mit Sicherheit einige Wochen angehalten. Ich habe das Gefühl, dass seitdem sich Frau von der Leyen und Herr Trump getroffen haben und eine, ich sag mal, vorläufige Einigung erzielt haben, man etwas hoffentlich Stabilität jetzt hat, vorausblickend, dass jetzt die Investitionen wieder Fahrt aufnehmen. Also wir kriegen mehr und mehr Anfragen jetzt. Am Ende des Tages müssen wir uns ja bewusst sein, ein Unternehmen, was in den US-Markt geht, kommt ja nicht nur für 2-3 Jahre, also nur für die Periode eines Präsidenten, sondern es will ja langfristig investieren. Und die Investition ist ja dem großen US-Markt bedingt. Ja, und dementsprechend sehen wir gerade doch schon wieder Zuversicht bei vielen Unternehmen, die eigentlich jetzt mal ihr Investment on hold gesetzt haben, jetzt die nächsten Schritte einzuleiten.
Du hast es eben schon angesprochen, wie bewertest du das Zollabkommen zwischen EU und USA? Sind die goldenen Zeiten des transatlantischen Handels jetzt vorbei oder wie schätzt du das ein?
Nein, ich denke, die goldenen Zeiten sind nicht vorbei. Nichtsdestotrotz, denke ich mal, sind wir uns einig, dass Zölle generell für die Wirtschaft nicht gut sind, nicht positiv sind. Gerade natürlich dann nicht, wenn man bis dato eigentlich wenig Zölle gehabt hat und jetzt plötzlich mit 15% belastet wird. Nichtsdestotrotz sind 15% besser wahrscheinlich als die vorher, die Europa ja zugetragen wurden. Und wir sehen schon, dass die Unternehmen ja sozusagen die 15% versuchen zu verarbeiten, schauen, wie sie damit umgehen, schauen, ob sie diese 15% oder zumindest einen Teil davon auch an die Kunden weitergeben. Ich glaube aber, die Krux an der ganzen Sache ist, dass für die Unternehmen wieder Verlässlichkeit herrschen muss. Ich glaube, es ist das größte Gift für Unternehmen generell, wenn man Unsicherheit hat. Und das hatten wir jetzt über die letzten Monate und da ist die Hoffnung groß, dass diese Unsicherheit sich jetzt legt und man wieder eine gewisse Verlässlichkeit hat. Ob wir die wirklich haben werden, werden wir erst in den nächsten Monaten, Jahren sehen. Aber zumindest sehen wir bei den Unternehmen, dass es wieder, dass sie ihre Planungen vornehmen können, um sich halt auf die neue Situation einzustellen. Und wir haben sogar auch Unternehmen, die haben sogar jetzt einen Wettbewerbsvorteil. Ja, also wir haben einige Mandanten, die machen den Vertrieb Richtung USA, also die reine Distribution. Und deren Produkte gibt es auf dem US-Markt nicht. Man hat Competitor auf dem chinesischen Markt und deren Zölle sind noch viel höher. Also hat man sogar in einigen kleinen Fällen sogar mal einen Wettbewerbsvorteil. Das ist natürlich eher die Ausnahme. Aber ich glaube, wir können festhalten, wenn ein Unternehmen feststellt, dass der Markt groß genug ist in den USA, und das ist ja oftmals bei dem großen US-Markt der Fall, sehen wir oft, dass sich dort eine eigene Produktion für ein Unternehmen auch lohnen könnte. Und und Zölle, die erlassen werden, erhöhen natürlich gerade diesen Verlagerungsanreiz.
Das war ja auch Trumps Ziel mit seinen Zöllen. Trump möchte mit seinem Protektionismus Industriejobs im Land sichern oder auch zurückgewinnen. Was ist dein Eindruck? Geht dieser Plan auf? Also du hast es jetzt schon ein Beispiel genannt. Kommen nun tatsächlich mehr ausländische Investoren in die USA oder nehmen zumindest die Anfragen zu? Du hast das, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet. Der Liberation Day hat jetzt nicht Vertrauen erweckt unter den Investoren. Was beobachtest du da?
Ja, also ich sehe schon mehr und mehr vermehrt die Überlegungen von Unternehmen darüber, die Produktion in die USA zu verlagern oder mal zumindest die Fertigungstiefe zu intensivieren. Und das hat natürlich wirklich viele Gründe. Also der protektionistische Ansatz, den wir jetzt ja gerade, sage ich mal, schon recht extrem haben, der ist ja nicht neu. Der war ja auch schon unter Trump in seiner ersten Legislaturperiode so und wurde unter Biden war er auch nicht weniger zurückgesetzt. Also wir haben die Situation schon länger und wir merken einfach, oder die Unternehmen merken schon, wenn sie in dem Markt spielen wollen, wenn sie halt auch, sag ich mal, an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen wollen, ja, wenn sie ihre Lieferketten, Local Sourcing verbessern wollen, ist mit Sicherheit die Überlegung momentan da, auch einen Teil oder die Produktion in die USA zu verlegen. Und wir haben einige Mandanten, auch aus verschiedenen Branchen, die gerade die Überlegung haben, ihre Produktion in den USA auszubauen oder generell eine Produktion anzufangen.
Also moderate, aber durchaus Erfolge bei Trump. Man kann sie nicht alles zurechnen, ne?
Richtig, ganz, ganz genau. Also wir müssen natürlich auch die andere Seite betrachten, dass es natürlich auch für einige Unternehmen schwieriger gehen wird. Und wir sehen auch Unternehmen, die jetzt den US-Markt verlassen haben. Das ist aber eher eine geringere Anzahl. Also ich glaube, am Ende des Tages denken die Unternehmer langfristig und wissen, wie groß der Markt ist und was für ein Wachstumspotenzial hier herrscht und auch wie sicher eigentlich der US-Markt ist.
Also es gibt den US-Markt vor und nach Trump und
korrekt.
Das wird weitergehen. Ne? Der Markt hat so eine Strahlkraft oder so eine Anziehungskraft. Das wird auch von Trump nur hoffentlich vorübergehend beeinträchtigt werden oder beeinflusst werden.
So ist das. Ich höre auch vielfach von Unternehmen aus Europa, dass, wenn ich sie selber darauf anspreche, bekomme ich die Frage zurück, ja, was sind denn meine Alternativen? Wo soll ich denn sonst hingehen? Wo kann ich sonst investieren? Und ich meine, die Wirtschaftslage in Europa ist momentan ja auch etwas schwieriger. Asien ist momentan auch nicht ganz so leicht. Also von daher ist der US-Markt nach wie vor sehr, sehr naheliegend.
In welchen Branchen spürst du aktuell Aufwind? Wo siehst du Potenzial aktuell?
Ich glaube, dass wir gar nicht die Branche an sich haben, wo wir den Aufwind sehen. Also ich muss gestehen, dass die Branchen, wo der deutsche Mittelstand generell sehr stark ist, Automotive, Maschinenbau, Pharma, Food, you name it, sehen wir eigentlich in den USA in allen Bereichen recht gutes Potenzial. Es gibt natürlich gewisse Bereiche, wo wir deutsche Mittelständler sehr stark sind im Bereich Renewable Energy, was natürlich jetzt deutlich, deutlich schwieriger wird. Das sind Bereiche, glaube ich, da wird es deutlich schwieriger in den USA, aufgrund dessen, dass Fördermittel wegfallen oder gestrichen werden und generell halt der Anreiz für erneuerbare Energien eher rückläufig ist als fortschreitend, sehen wir hier natürlich vielleicht eher Probleme. Aber ansonsten, muss ich gestehen, sehe ich eigentlich bei den Unternehmen in jeglichen Branchen Zuwächse. Und hier ist es natürlich dann meistens auch wirklich produktabhängig. Was wir natürlich schon sehen, ist, dass es für Unternehmen, die ja energieintensive Produktion haben, natürlich sehr interessant ist, hier auch dann den Schritt in die USA zu wagen. Und dementsprechend sind die Branchen natürlich hier wahrscheinlich dann in einem Vorteil, wenn sie ein US-Investment tätigen. Vielleicht, wenn wir uns das Potenzial anschauen, etwas, was ich auch wahrnehme über die letzten Jahre, Made in Germany, hat nach wie vor einen sehr, sehr hohen Klang, ist sehr, sehr gut angesehen. Aber man sieht schon über die letzten Jahre, und das nimmt man jetzt auch gerade mehr und mehr wahr, einen kleinen Shift, der dahin geht, dass es heißt eher engineered in Germany, made in the USA. Und das ist, glaube ich, was, ja, wo die Zukunft hingehen wird für deutsche Unternehmen.
Du unterstützt ja Unternehmen beim Markteinstieg. Wie profitiere ich als Unternehmer von einer Geschäftspräsenz in den USA? Welche Vorteile bringt mir das überhaupt?
Also, wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren vor Ort und da gibt es verschiedene Aspekte, die ich in den 20 Jahren wahrnehmen durfte oder auch lernen durfte. Und ich kann eins relativ klar sagen, wenn ich als deutscher Unternehmer erkenne, ich habe ein Produkt, wo Potenzial ist im US-Markt, führt eigentlich kaum ein Weg daran vorbei zu sagen, ich mache das Ganze über eine eigene Gesellschaft. Das hat steuerliche Aspekte, das hat rechtliche Aspekte, dass man quasi eine klare Trennung hat zum deutschen Mutterhaus, was mit Sicherheit sehr sinnvoll ist. Aber ich glaube, viel wichtiger sind hier auch noch wirtschaftliche Aspekte. Also alleine durch eine eigene Tochtergesellschaft in den USA zeigt man ja ein sogenanntes Commitment. Man zeigt, man ist da, man ist vor Ort, man ist auch nicht wieder nach ein paar Monaten verschwunden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, um am US-Markt Akzeptanz zu finden. Des Weiteren ist es einfach so, dass der Amerikaner gewohnt ist, eine US-Telefonnummer anzurufen und nicht eine +49. Da ist schon eine gewisse Hemmschwelle. Außerdem ist es, glaube ich, auch einfacher, über eine eigene Tochtergesellschaft die Kundenbindung zu erhalten, ja, was mit Sicherheit sehr wichtig ist. Des Weiteren eröffnet eine eigene Gesellschaft in den USA natürlich auch die Möglichkeit für Förderprogramme und an Ausschreibungen teilzunehmen, die man sonst als in Anführungsstrichen ausländisches Unternehmen teilweise gar nicht hat oder nur sehr erschwert hat. Also das sind für mich, denke ich mal, Aspekte, die definitiv dahin zeigen, wenn ich den Markt habe für mein Produkt in den USA, das Ganze über eine eigene Tochtergesellschaft durchzuführen.
Bleiben wir gerne mal bei dem Thema. Welche Gemeinsamkeiten oder wesentlichen Unterschiede gibt es zwischen dem deutschen und dem US-Steuerrecht, wenn es zu einer Firmengründung kommt? Wo ist die Besteuerung von Unternehmen höher, in Deutschland oder in den USA?
Ja, ganz interessant. Also das US-Steuersystem ist vom Grundsatz her gar nicht so unterschiedlich wie das deutsche. Wir haben ertragsabhängige Steuern, die Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, also sehr ähnlich. Wir haben ertragsunabhängige Steuern, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer etc. Der wesentliche Unterschied aber ist, dass Steuern in den USA kumulativ erhoben werden. Das gilt gerade für die Ertragssteuern. Soll heißen, ich habe einmal die Körperschaftseinkommenssteuer auf Bundesebene, die für alle gleich gilt. Und dann kommt nochmal die Besteuerung auf Staatenebene hinzu. Und die ist von Staat zu Staat unterschiedlich. Und das macht das amerikanische Steuersystem auch recht komplex. Ja, und teilweise haben wir sogar nochmal Ertragssteuern auf City-Ebene, gerade in so Metropolen wie New York, New York City. Ja. Die Besteuerung insgesamt, würde ich sagen, ist aber relativ ähnlich zu Deutschland. Wenn ich in Deutschland die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer zusammenrechne, liegen wir je nachdem, wo wir ansässig sind, ich sag mal bei um die 30%. Und da liegen wir knapp drunter in den USA. Wir rechnen üblicherweise mit 27-28%. Wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Staat ich tätig bin. Generell würde ich sagen, dass wir derzeit nach aktuellem Stand relativ gleich auf sind in der Besteuerung, gerade in der Unternehmensbesteuerung.
Und du hast schon ein paar Steuern genannt. Welche Steuern sind für mich relevant beim Markteinstieg und wie gestalte ich das steuerlich am klügsten?
Natürlich, selbstverständlich die Unternehmenssteuern, Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer. Gerade in den meisten Fällen natürlich die Körperschaftssteuer. Wie gesagt, die liegt in den USA bei 21% auf Bundesebene und dann kommt nochmal die Staatensteuer hinzu. Liegt im Schnitt bei 6-7%. Deswegen rechnen wir, wie gesagt, mit 26-28%. Wir haben in den USA die Gewerbesteuer, die ja bei uns in Deutschland eine große Rolle spielt. Die kennen wir nicht in den USA, die haben wir nicht. Dafür haben wir aber in vielen Staaten eine sogenannte Property Tax, ist so eine Art Vermögenssteuer, die auch von Staat zu Staat von Relevanz sein kann. Ein wesentliches Thema, was aber hinzukommt im steuerlichen Bereich, ist aber die sogenannte Sales and Use Tax. Das ist die Umsatzsteuer in den USA. Und die funktioniert komplett anders, als wir es aus Europa heraus kennen. Also wir haben kein Umsatzsteuerverfahren in den USA. In den USA ist es so, dass die Intention ist, den Endverbraucher mit der Sales Tax zu belegen. Das heißt, im gesamten Produktionsprozess soll also der Vorgang immer steuerbefreit sein. Und erst wenn der Endverbraucher das Produkt kauft, soll die Sales Tax hinzukommen. Und was hier tricky ist, ist, dass die Sales Tax in den USA eine Staatensteuer ist, die also von Staat zu Staat auch verschieden ist, die Prozentsätze, und die sind auch innerhalb des Staates auf County-Ebene oder innerhalb des Countys auch nochmal verschieden. Das heißt, das macht es schon relativ komplex und hier muss man als Unternehmer natürlich ein Augenmerk drauf haben, okay, in welchem Staat habe ich eine Steuerpflicht, wie hoch sind die Steuersätze in dem jeweiligen Staat oder an dem Lieferort, wo ich meine Produkte verkaufe und ist überhaupt eine Steuerpflicht gegeben bei der Umsatzsteuer. Also das ist auch ein Thema, wo momentan recht viel Musik drin ist.
Da erschrecken recht viele UnternehmerInnen in Deutschland, wenn die das erstmal in die USA liefern, ne?
Ja, ist aber definitiv einfach ein Thema, was anders ist, was aber handelbar ist. Und wie gesagt, das sind natürlich auch Themen, wo wir die Unternehmen gerne unterstützen bei.
Matthias, welche Rechtsform sollte in den USA gewählt werden? Gibt es hier steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten?
Ja, Kai, das ist eine sehr gute Frage, denn genau hier haben wir Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Deutschland und den USA. Also wenn man sich die Rechtsformen, wir haben in den USA die gleichen Rechtsformen wie in Deutschland auch. Wir haben noch eine zusätzlich in den USA, die wir in Deutschland nicht kennen, auf die ich gleich auch noch kurz eingehen werde. Aber wir haben schon einen Unterschied, ob wir eine Kapitalgesellschaftsstruktur haben oder eine Personengesellschaftsstruktur in den USA mit Deutschland. Und hier ist es so, dass wir in der Besteuerung bei einer Kapitalgesellschaftsstruktur bei circa Mitte 40% liegen. Hingegen, wenn ich es klug gestalte über eine Personengesellschaftsstruktur, kann ich in der Gesamtbelastung, wenn ich in den USA erzielte Gewinne bis an den Gesellschafter in Deutschland ausschütte, zu einer Gesamtbelastung von gerade mal 27-28% kommen. Also hier ein wesentlicher Unterschied. Und dementsprechend empfehle ich hier auch jedem Unternehmen, wenn es die Überlegungen gibt, in die USA zu gehen, hier den Kontakt mit dem USCPA aufzunehmen, natürlich gerne mit uns, und das Thema im Detail zu besprechen, welche Struktur in den USA passt am besten auch hier zu meiner in Deutschland. Ich möchte aber die Chance nutzen, gerne auf eine Gesellschaftsform einzugehen, weil wir die sehr häufig sehen. Das ist die LLC. Das ist eine Rechtsform, die wir in Deutschland nicht kennen. Das ist die sogenannte Limited Liability Company. Ist quasi eine Personengesellschaft, die nur aus Kommanditisten besteht, also nur aus beschränkt Haftenden. Kennen wir so nicht in Deutschland. In den USA eine der beliebtesten Rechtsformen, meines Erachtens auch eine der besten Rechtsformen für den Amerikaner, nicht für den deutschen Investor. Hängt einfach damit zu tun, dadurch, dass wir diese Rechtsform in Deutschland nicht kennen, gibt es hier oftmals eventuell Ergebnisse bei der Einordnung, wenn Gewinne aus der LLC nach Deutschland sozusagen übertragen werden, wie die in Deutschland steuerlich eingeschätzt werden. Und dementsprechend kann es hier dann in unglücklichen Fällen zu einer sehr hohen Besteuerung, teilweise über 60% kommen, wenn ich Gewinne aus den USA bis an den Gesellschafter ausschütte. Also hier ist die ganz klare Empfehlung, will ich eine Kapitalgesellschaft in den USA, gibt es die Corporation. Will ich eine Personengesellschaft in den USA, gibt es die Limited Partnership, was das Pendant zur deutschen KG ist. Und dementsprechend kann ich auch die GmbH und Co. KG in den USA abbilden.
Also vor der LLC würdest du ja abraten.
Es gibt gewisse Fälle, wo sie auch Sinn macht, gerade wenn ich Immobilieninvestitionen tätige. Aber für, sag ich mal, das typische mittelständische Geschäft, das operative Geschäft, den Maschinenbauer, den Automotive-Zulieferer, würde ich zumindest zweimal hinschauen und wäre üblicherweise nicht unsere erste Empfehlung.
Wenn man dann seine Rechtsform gewählt hat, wo sollte ich mein Unternehmen denn in den USA bestenfalls ansiedeln? Gibt es da auch von, du hast ja eben die Bundesstaaten schon erwähnt, gibt es da steuerlich auch was zu gestalten?
Ja, das ist eine hochinteressante Frage, Kai, die ich sehr häufig bekomme. Also ich kriege oft die Frage von den deutschen Unternehmern, ja Herr Amberg, wo gehen wir denn hin in den USA? Wo ist es denn steuerlich am günstigsten? Für mich natürlich Steuern immer eines der mit der wichtigsten Themen, aber in dem Fall würde ich das steuerliche Thema etwas zurückstellen. Meines Erachtens sind bei der Standortwahl in den USA die wirtschaftlichen Aspekte im Vordergrund. Die USA ist riesengroß. Also ich muss gestehen, ich selber habe erst gelernt, seitdem ich hier lebe, wie groß das Land wirklich ist. Und man möchte ja üblicherweise auch USA-weit Geschäfte tätigen. Also müssen hier meines Erachtens Themen wie Kundennähe, wie gute Infrastruktur, wie Mitarbeitergewinnung müssen meines Erachtens im Vordergrund stehen bei der Standortwahl. Dann, wenn ich vielleicht 3, 4, 5 Staaten identifiziert habe, die vielleicht gerade nach diesen Aspekten für mich in Frage kommen, dann macht es mit Sicherheit auch Sinn, mal hinzuschauen, welchem Staat ist es steuerlich am günstigsten, wo kriege ich eventuell Fördermittel in den USA, dann ist das mit Sicherheit eine gute Möglichkeit.
Hast du eine Empfehlung, wie bleibe ich bezüglich der steuerlichen Entwicklung in den USA immer up-to-date, falls sich mal was ändern sollte?
Ja, also hier bietet sich natürlich die Homepage von uns, Rödl & Partner USA, natürlich an, die ich hier gerne empfehlen möchte. Da halten wir die Unternehmen auf dem Laufenden. Des Weiteren bieten wir natürlich auch oder haben wir auch Newsletter, die wir an unsere Mandanten verschicken, um die auf dem Laufenden zu halten über jegliche Änderungen. Wir hatten gerade die One Big Beautiful Bill oder den One Big Beautiful Bill Act, wo einige steuerliche Änderungen vollzogen wurden in den USA, wo wir natürlich dann auch immer brandaktuell informieren. Also hier kann sich auch gerne jeder andere anmelden, nicht nur Mandanten von uns, um diesen Newsletter zu erhalten. Weiter natürlich hochinteressant ist, wir bieten auch Webinare an, wo wir darüber berichten, aber das ist nicht nur wir, die das machen, da muss ich Kai für euch, für eure Organisation, für die IHKs, in unserem Fall die AHKs, Werbung machen, die auch versuchen, die Unternehmen über aktuelle Entwicklungen in den USA auf dem Laufenden zu halten. Du hast gerade steuerlich angesprochen, aber vielleicht gerade mal das Thema Zoll, wo es ja auch immer Entwicklungen gibt. Da ist so, dass die AHK USA gesamt auf ihrer Webseite quasi die aktuellen Entwicklungen immer aufzeigt, was natürlich auch Unternehmen hilft, hier immer up-to-date zu sein. Und auch gerade die IHKs in Deutschland, ihr in der Pfalz, aber auch wie viele weitere IHKs, bieten auch regelmäßig Präsenzseminare an, wo auch gerade zu den Entwicklungen in den USA Stellung genommen wird, wo meistens dann Vertreter auch aus den USA persönlich da sind und die Unternehmen über die Entwicklungen informieren.
Perfekt. Und wenn sich ein Zuhörer jetzt denkt, das klingt spannend, das könnte auch was für mein Unternehmen sein, wo darf man dich denn kontaktieren?
Also mich darf man natürlich jederzeit gerne kontaktieren, natürlich gerne über mein LinkedIn-Profil oder natürlich direkt über unsere Webseite oder meine E-Mail-Adresse matthias.amberg@roedelusa.com.
Und die Adresse stellen wir natürlich auch noch in die Shownotes.
Prima.
Und dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer USA-Folge angelangt. Matthias, vielen, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich habe einiges gelernt und mit deinem Update bin ich jetzt auch wieder auf dem neuesten Stand im Hinblick auf die USA. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank auch an Sie fürs Interesse, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, auch Sie konnten ein Bild von den Chancen des Marktes gewinnen und ein bisschen Inspiration für den Markteinstieg, insbesondere heute aus steuerlicher Sicht. Kontaktdaten von Matthias Amberg finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes. Nehmen Sie gern Kontakt auf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Hat Spaß gemacht und ja, ganz, ganz viele liebe Grüße aus Chicago in die Pfalz.
Dankeschön. Grüße zurück.